fröhlich zu sein, Reasons to be Cheerful, und einer, der irgendwie immer fröhlich ist, ist Richard Schäfer. Und Richard Schäfer, dem begegne ich ja und wir ja nur des Häufigen, weil er jetzt die Sendung bei Radio Frei in den Studios von Radio Frei produziert. Und deswegen bin ich auch froh, dass er hier ist und noch Zeit hat, mit mir zu plaudern. Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Detlef.
Was?
Carsten. Wie komme ich auf Detlef Rose, ja.
Detlef, weil Detlef auch eine, der ist auch so unterwegs wie du mit vielen Sachen, mit vielen Sendungen. Und außerdem ist er so ein hochpolitisierter Mensch, der polarisiert, mit dem kann man gut streiten. Kann man mit mir alles nicht. Deswegen hast du mich Detlef genannt.
Nein, es gibt einen Detlef Rose, einen Musiker, der ist letzte Woche hier in Erfurt aufgetreten im Rahmen der Herbstlese. Detlef Rose und Christian Georgi, ein Duo, das wunderschöne Geschichten erzählt und mit Musik untermalt. Und die spielen alle möglichen Instrumente. Und den kenne ich von früher aus der Lausitz.
Und Detlef, was spielt er für Instrumente? Der Rose, der Detlef Rose?
Also Gitarre auf jeden Fall. Und E-Piano und er singt schön und er kommt aus der Lausitz und hat einen wunderbaren Lausitzer Dialekt.
Aha, und den hast du bei der Herbstlese gesehen.
Ja.
Du bist jetzt hier, weil du dich aufgeregt hast, weil du Fragen gestellt hast. Ich meine, das machst du ja häufig, sonst würdest du ja kein Radio machen. Du machst verschiedene Sendungen im offenen Kanal Funkwerk. Da du die hier produzierst, bist du jetzt auch hier mal schnell da und kannst auch schnell deine Fragen stellen. Und außerdem möchtest du dein Buch vorstellen. Du hast den letzten Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen gehört. Da war ein Nebenthema, das Starbucks nach Erfurt kommt, das wäre jetzt keine Meldung wert, im Espresso-Blausch Starbucks, die Kaffeekette nach Erfurt. Ich habe aber das erwähnt, weil Starbucks, Amazon und die großen Ketten, die großen Unternehmen wenig oder kaum Steuern zahlen in Deutschland. Und da hast du dich aufgeregt und wolltest von Sergei Lochthofen eine Antwort haben, weil er, ich weiß nicht, die geheime Weltregierung ist. Ja. Ich verstehe nicht, wieso Firmen, die keine oder kaum Steuern zahlen, eine Erlaubnis zum Betreiben von Geschäften in Erfurt bekommen. Wer erteilt diese Erlaubnis und welche Gegenleistung bekommt er dafür und so weiter? Wie steht die IHK nicht auf der Matte und kämpft für ihre Händler und so weiter? Ich könnte jetzt ewig, du hast ja eine riesen Latte aufgeschrieben. Wieso hast du dich da so aufgeregt?
Ich habe mich nicht aufgeregt. Das interessiert mich nur einfach. Denn Starbucks muss ja irgendwie die Erlaubnis kriegen, hier ein Geschäft aufzumachen. Und da muss einer da sein, der sagt, ja, du darfst das. Mhm. Und wenn ich weiß, der zahlt keine Steuern, dann muss ich mich natürlich fragen, wieso kriegt er dann trotzdem die Erlaubnis? Ich sehe also, man braucht nur auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Jeder Händler, der da steht, muss Steuern bezahlen. Der muss Standgebühren bezahlen. Alle, die auch Arbeitsplätze schaffen, müssen Steuern bezahlen. Und da kommt eine große Firma und die kriegt dann irgendwo einen Laden und muss nichts bezahlen. Das ist ungerecht.
Ja, ist ungerecht, aber so einfach ist es eben doch nicht, weil die sich das ja schön rechnen. Die werden schon irgendwie Steuern zahlen, aber mit einer Umgehung das dann wieder zurückkriegen und die Hauptfiliale und so weiter. Also es ist eben, die halten sich an Recht und Gesetz, aber das Recht und das Gesetz ist dann in dem Fall das Problem.
Also das ist neulich in einer Anstaltssendung, ist dieser Weg der Steuern von Starbucks sehr schön erläutert worden.
Die neue Anstalt, davon sprichst du? Mit Wagner und...
Ja, genau. Die haben also diesen Weg ganz genau dargestellt und da kam eben raus, dass sie keine Steuern in Deutschland bezahlen. Und das ist also aus meiner Sicht irgendeine Wettbewerbsverzerrung. Wenn jemand kommt, der macht einen Laden auf, zahlt keine Steuern, hat nur die Gewinne für sich und alle anderen müssen hier Steuern abführen. Und ich finde das ungerecht.
Das ist also nicht das, was der Markt, der freie Markt eigentlich sollte. Ja, das ist ja Staatskapitalismus. Ja.
Das ist so eine Bevorzugung, die anderen, die kleinen Händler nicht haben. Und ich bin der Meinung, da müsste jetzt zum Beispiel die IHK, die ja also die Interessenvertretung der kleinen Händler und Handwerker ist, die müsste da auf der Matte stehen und sagen, hier statt wieso gebt ihr denen die Erlaubnis? Wieso ist das möglich? Ich finde, da wird eine Konkurrenz aufgebaut, die kleinen Händler überhaupt nicht erwidern können.
Da stehe ich jetzt davor und denke, gehe ich zu Hilgenfeld oder gehe ich zu Starbucks, aber Starbucks ist jetzt direkt am Bahnhof, wo ich mir dann doch einen Kaffee und so, während ich mein Amazon bestelltes Buch abhole, ist alles
oder
so
bei Ikea kaufe.
Ja, es ist alles so bequem, Mensch, Richard. Das ist doch schwierig, oder?
Das ist schwierig, aber ich denke mal, man muss da mal einfach nachdenken und man muss da das den Leuten bewusst machen, dass man sagt, nee, warum soll ich jetzt zu Starbucks gehen, wenn ich nebenan bei Hilgenfeld weiß, ich, der zahlt meine Steuern, da kommt auch was zurück. Also kann ich auch dahin gehen. Also das ist dann jedem selbst überlassen und der Konsument hat also eine ungeheure Macht und er ist sich dessen nicht bewusst.
Bist du so ein Fingerzeiger, jemand, der dann sagt, aber Leute und so, und der dann so mit moralischen Argumenten kommt, weil du sagst, okay, der Verbraucher hat die Macht und wir könnten ja eigentlich, aber ich bin da als Einzelner, ob ich das nur mache oder nicht, spielt doch keine Rolle. Bist du so ein Argumentierer, der dann sagt, ey, du, so, das darfst du nicht und so, mach mal nicht?
Also der Fingerzeiger bin ich nicht, aber wenn ich im Gespräch bin mit einzelnen Leuten und dann die Frage kommt, dann sage ich, ja, warum gehst du dahin? Also dann ist ja die Überlegung nahe, auch mal zu einheimischen Leuten zu gehen. Also ich bin da schon dafür, dass man die einheimische Wirtschaft oder die einheimische Region oder die Händler da auch stützen muss. Also das ist schon ganz wichtig, denn wenn die weg sind, ist auch so ein Stückchen Leben weg. Ne? Man sieht ja, was auf der grünen Wiese steht, das belebt die Stadt nicht. Ne? Also und ich denke mal, die Stadt hat es verdient, dass sie belebt wird und dass da auch Geschäfte sind, die attraktiv sind und wo also auch Steuern bezahlt werden, die in das Stadtsäckel zurückfließen.
Mhm. Schaffst du das selbst immer nicht dran zu halten oder sagst du, das ist so ein Grundprinzip, ich versuche das, aber am Ende habe ich dann doch mal da gekauft und das bestellt und habe das...
Ich versuche es auf jeden Fall, also da, wo es möglich ist, geht ja, ich versuche auch, seitdem ich also weiß, dass da bei Amazon schlechte Arbeitsbedingungen sind, da wenig zu bestellen oder das zu umgehen. Oder auch in Geschäften, wo ich weiß, dass die Leute nicht bezahlen, nicht ordentlich bezahlen, da gehe ich nicht hin. Das mache ich.
Das machst du tatsächlich. Ja. Da schlägt in dir das alte Gewerkschafterherz. Du bist zwar im Ruhestand, im Unruhestand, aber man muss wissen, dass du lange Zeit Gewerkschafter warst, also aktiver. Man könnte sagen sogar Gewerkschaftsfunktionär. Also du hast im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das heißt, faire Löhne, vernünftige Arbeitsbedingungen, Gerechtigkeit, steckt in dir schon ganz tief drin?
Ja, das steckt in mir drin. Und dafür stehe ich auch ein und dafür gehe ich auch auf die Straße, weil ich sehe jetzt zum Beispiel, wie die jungen Leute so behandelt werden. Ne? Also die gehen hier in Projekte von einem Projekt zum anderen und wenn ich so dran denke, zu meiner Zeit, da standen die Leute mit 20, 22 Jahren als Lehrer fertig ausgebildet vor der Klasse oder standen im Betrieb am Band als Facharbeiter, haben ihr Geld verdient und heute werden die von einem Projekt zum anderen mit Zeitverträgen hin und her geschoben, vergeuden ihre Lebenszeit und natürlich auch ihre Arbeitskraft. Also ich finde, an der Stelle müsste viel getan werden.
Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der in der Zeit Arbeitsfirma war und sagt, na gut, der Mindestlohn greift, weil ich mich dann immer gefragt habe, wie sieht denn die Umsetzung des Mindestlohns dann in der Praxis aus? Und da gibt es ja viele Umgehungsstrategien, nicht nur bei Zeitarbeitsfirmen, die dann über längere Arbeitszeit bestimmte Abrechnungen, wo sie dann, ich habe mir dann meine Lohnabrechnung angeguckt, habe ich festgestellt, ich habe am Wochenende viel weniger verdient, das fällt aus dem Mindestlohn raus. Am Ende dachte ich, ich kriege Überstunden bezahlt und Wochenendzuschlag, aber es war dann am Ende weniger, als wenn ich normal gearbeitet hätte. Also die Fantasie und die Umgehungslösung, das ist dann eine Strategie, den Mindestlohn zu umgehen.
Das finde ich auch so ungerecht, dass der Gesetzgeber da auch nicht handelt. Also der Mindestlohn war ja dazu angedacht, dass jeder auf 8,50 Euro kommt und trotzdem die anderen Leistungen beibehält. Und es war also nicht vorgesehen, dass wer Mindestlohn kriegt, kein Weihnachtsgeld kriegt oder andere Sachen oder kein Urlaubsgeld. Das war ja so eigentlich nicht vorgesehen. Aber die Lücke hat der Gesetzgeber gelassen und die Arbeitgeberseite ist absolut findig. Da wird wahrscheinlich auch geforscht, wo die Lücken sind, um da aus bestimmte Sachen zu umgehen. Siehe Riester-Rente oder so, was ja eigentlich gut gedacht war und jetzt auf einmal völlig als Betrug dasteht. Und genauso ist es beim Mindestlohn. Ich finde das schon erbärmlich, wenn dann die Firmen sagen, okay, weil ihr jetzt Mindestlohn kriegt, müsst ihr entweder weniger arbeiten oder wir ziehen euch dafür das Weihnachtsgeld ab. Das ist also schon im höchsten Maße ungerecht, finde ich.
Wie sieht es aus mit Betriebsräten und Gewerkschaften? Also du hast jetzt ein bisschen die Distanz, bist nicht mehr hauptamtlich, du kannst ja noch deine Kritik äußern. Welche Rolle spielen Gewerkschaften? Sind die da stark genug? Schaffen sie es zu mobilisieren? Gerade in dem Bereich wäre es ja dann sinnvoll, wenn man ein Sprachrohr hätte und sagen, wir setzen das jetzt mal durch, wir gucken mal in den Betrieben. Sind da die Gewerkschaften noch stark genug?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die Gewerkschaften sind nicht stark genug. Das hat natürlich eine Tradition. Nach der Wende sind viele Arbeiter aus den Gewerkschaften ausgetreten, weil sie natürlich gesehen haben, dass sie da dem Regime gedient haben und eigentlich nicht das gemacht haben, was sie als Gewerkschaften sollten. Das ist eine interessante Entwicklung. Da gibt es aber auch ein paar Sachen, die jetzt wieder aufkommen. Und da haben also die Gewerkschaften gerade im Osten sehr viele Mitglieder verloren. Und Kampfkraft kannst du also nur zeigen, wenn du genügend Mitglieder hast.
Dann das heißt, der Organisationsgrad ist gar nicht so hoch im Osten, ist niedriger als im Westen?
Zum Teil ja. Also wenn wir einen Organisationsgrad von 20-25% haben, dann ist das viel. Aber das reicht natürlich nicht aus, um da wirksam zu werden. Dann muss man dann dazu sehen, dass neben den Gewerkschaften natürlich auch noch andere Verbände arbeiten, also Berufsverbände, die also parallel sind. Wir sehen es ja bei der Eisenbahn zum Beispiel, dass da also auch traditionell verschiedene Gewerkschaften nebeneinander arbeiten, was also nicht gerade förderlich ist. Und das ist natürlich für die Gewerkschaften ungeheuer schwer, dort Fuß zu fassen und auch ernst genommen zu werden.
Welche Rolle die Politik spielt und ob da in Thüringen sich möglicherweise auch was tut und ob überhaupt also ein kleines Bundesland was tun kann, gerade in diesem Bereich, was Lohnentwicklung, Arbeitsbedingungen betrifft, Ansiedlung, das werden wir besprechen nach einer Musik von Hello Safe Ride mit dem ehemaligen Gewerkschafter Richard Schäfer. Hello, Safe a Ride von der neuen Platte The Fox, The Hunter, Hello, Safe a Ride. Das hat doch mit Wettbewerb nichts zu tun, wenn Großunternehmen steuerfrei den Markt besetzen, billiger sein können und damit einheimische steuerzahlende Unternehmen verdrängen. Mal jetzt abgesehen von den anderen Praktiken, die da so üblich sind, kein Tariflohn, Umgehung, arbeitsrechtliche Bestimmung etc. Darüber hat sich Richard Schäfer aufgeregt und zu Recht, wie ich finde. Das war ein Anlass, mit ihm mal zu plaudern. Und da kann man natürlich die große, weite Weltpolitik betrachten und sagen, ach, darauf haben wir doch keinen Einfluss auf die großen Konzerne und auf die Bundespolitik. Aber welchen Einfluss hat eigentlich Landespolitik? Das ist ja auch ein Standortfaktor. Erfurt natürlich nie, aber Thüringen war ja immer Billiglohnland und hatte den Ruf. Könnte sich jetzt da was ändern? In den letzten Jahren hat sich ja schon ein bisschen was geändert, wenn es eine rot-rot-grüne Regierung gibt. Richard, du hast ja sicher den Koalitionsvertrag durchgelesen, du hast Äußerungen, Ministeriumszuschnitte dir angeschaut. Glaubst du, dass ich da in dem Bereich was ändern könnte? Hat eine rot-rot-grüne Landesregierung tatsächlich Spielräume, Handlungsspielräume, da was zu tun?
Also ich denke mal, Herr Lochtrufen hat es ja vorhin schon gesagt, der Finanzrahmen ist relativ eng gestreckt. Da kann man also, in dem Rahmen muss man sich bewegen und da muss man also, wenn man da was hingibt, muss man woanders was wegnehmen. Das ist einfach so. Mhm. Das wird aber jede Regierung, egal wer da an der Macht ist, wird das so tun müssen. Ich denke aber, dass die rot-rot-grüne Regierung die Möglichkeit hat, gerade im Bereich dieser Billiglohnfrage etwas zu tun. Denn wir wollen nicht verhehlen, diese ganze Kampagne Thüringen als Billiglohnland hat ja dazu beigetragen, dass viele Leute, viele Fachkräfte abgewandert sind.
Mhm. Ja? Da ist für dich ein direkter Zusammenhang?
Ja, also auf jeden Fall, weil viele junge Leute, die hier nur in Teilzeit oder befristete Stellen gekriegt haben, sind nach Hessen, nach Niedersachsen und woanders hin oder nach Baden-Württemberg abgezogen und kommen nicht wieder. Das waren zum Teil gut ausgebildete Fachkräfte, die also hier keinen Fuß fassen konnten und die weg sind. Das hat also der Wirtschaft sehr geschadet und ich habe so Statistiken im Ohr, wo es hieß, dass damals um die 2000 bis 2005 so 50 bis 60 Leute jeden Tag aus Thüringen abgewandert sind. Das finde ich furchtbar und das hat ja auch Folgen. Ja. Man sieht es ja in den Dörfern, wie viele Häuser da leer stehen und da sind wir in Erfurt gut dran, aber auf dem Plattenland sieht das ja anders aus und Fachkräfte werden dringend gebraucht.
200.000 Menschen bis 2020 als Wirtschaftsministerium ausgerechnet, das ist die Zahl, die mich immer wieder beeindruckt. Selbst wenn es nur die Hälfte ist, ist es trotzdem noch mal viel.
Ne? Ja, und die meisten kommen nicht wieder. Also einige werden wiederkommen, aber die meisten nicht. Die suchen sich woanders Arbeit und natürlich auch gründen dann eine Familie und sind weg. Also wenn die rot-rot-grüne Regierung da ein bisschen dagegen steuern könnte, dass dieser Billiglohn-Image wegkommt, gibt es vielleicht da auch andere Änderungen. Denn alle anderen Dinge, die damit verbunden waren, dass man damit Investoren anlocken wollte und so, die haben sich ja nicht erfüllt. Also muss man da jetzt mal
gut, große Buchhändler, wir haben hier, also ich meine, wir haben ein großes Logistikzentrum, es ist ja alles da.
Ja, aber mitunter auch nicht mit einem guten Ruf, ne? Und auch nicht mit so vielen Arbeitsplätzen, wie man erhofft hatte. Am Anfang wird dann immer gesagt, da werden 1000 Arbeitsplätze geschaffen, aber wenn man genau hinguckt, sind es dann Zeitverträge, es sind Teilzeitbeschäftigungen oder auch im Niedriglohnsektor, der ist unheimlich aufgebaut worden, aber in Vollzeitbeschäftigung, da sieht es also mau aus. Ja, wir hatten in meiner letzten Sendung, da ging es also um Erzieherinnen und Erzieher.
Deine Sendung aus der Schule geplaudert auf Funkwerk? Hm?
53% der Erzieherinnen und Erzieher sind vollbeschäftigt, der Rest ist in Teilzeit. Mhm. Ja. Und das in einer Aufgabe, wo es um Kinder, um Bildung geht. Und das halte ich also für chaotisch. Also da, wenn da was geändert werden könnte, schrittweise. Also man kann jetzt.
Also du hast die Hoffnung, dass eine Landesregierung tatsächlich da was machen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du dir den Koalitionsvertrag durchliest und dann liest, was im Bildungsbereich sich tun soll, da gibt es ja die Rechnung 500 neue Lehrer, das gleicht sich aus mit denen, die dann also in den Ruhestand gehen. Da haben ja Leute eine Rechnung ausgemacht, die dann gesagt haben, es bleibt alles so, wie es ist, es sind nicht tatsächlich mehr Lehrer. Wie liest du den Koalitionsvertrag, wie liest du das Thema Bildung und die Äußerungen, die du ja sicher auch gehört hast zum Thema Bildung? Du kommst ja aus dem Bildungsbereich, kommst von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Also ich denke, dass man da in Richtung, wenn man die Schule sieht, in Richtung Gemeinschaftsschule, dass das ein richtiger Weg ist. Das ist eine Chance. Mhm. Aber die muss von unten kommen. Man kann sie nicht anordnen. Man kann jetzt nicht zu zwei Schulen sagen, ihr macht nächstes Jahr Gemeinschaftsschule. So läuft das nicht. Man muss also die Leute überzeugen, wo die Vorteile, die Vorzüge sind und natürlich auch von Anfang an die Eltern mit ins Boot holen und ihnen sagen, wenn wir Gemeinschaftsschule sind, dann fallen die und die Fahrten weg oder diese oder jene Synergien ergeben sich, das ist für euch von Vorteil. Oder die Ganztagsbetreuung kann besser organisiert werden, auch für die Familie. Dann, denke ich, kann man die Leute mit ins Boot holen und dann kann auch Gemeinschaftsschule entsprechend gut gestaltet werden.
Wieso ist das immer so ideologisch aufgeladen? Also das ist ja, klingt ja entspannt, wie du das beschreibst, aber man muss es den Leuten selber überlassen, Vorteile, Nachteile, aber es gibt ja doch schon politische Rahmenbedingungen und der politische Wille zu sagen, wir wollen eigentlich Ganztagsgemeinschaftsschulen. Dann ist es nun doch dann schon wieder Einflussnahme?
Ja, das müssen natürlich die Leute auch selbst entscheiden. Und wenn man sich die Schule
anschaut. Wie meinst du mit den Leuten, die Schulträger oder?
Ja, auch die Eltern, also die also Schule auch Nutzer oder so Sekundärnutzer sind, will ich mal sagen. Und man muss ja sehen, dass also gerade im Bereich Schule auch viele Entscheidungen fallen, auf die Eltern keinen Einfluss haben. Also zum Beispiel der Besuch eines Gymnasiums, der Besuch einer besonderen Einrichtung, der ist nicht groß an Geld gebunden, der ist an Bus gebunden. Einfach an die Mobilität, ja. Ich habe das jetzt wieder in einer Schule gesehen, da musste ein Schüler in irgendeine Fördermaßnahme, der musste dann besonders betreut werden, damit er dann rechtzeitig einen Bus kriegt. Und es richtet sich alles nach dem Bus. Es geht also nicht so sehr um das Kind, es geht also immer um irgendwelche Strukturen, die einzuhalten sind und wo das Kind sich anpassen muss. Und der ideale pädagogische Gedanke ist ja, dass sich das System an das Kind anpasst. Und das kostet Geld. Ja, da muss man also investieren, das ist ohne Zweifel. Das geht mit bestimmten Methoden nicht mehr und es hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie Unterricht gestaltet wird und wie das bei den Kindern ankommt. Mhm. Also ich denke, dass da sind Chancen, man darf sie nicht voreilig verspielen, man muss also da langsam angehen, das geht also nicht von heute auf morgen und man darf da also auch nicht, glaube ich, als Wähler erwarten, dass nun am 5. wird die neue Regierung gebildet und am 6. holt der Nikolaus hier jetzt die tollsten Sachen aus dem Sack. Das wird so nicht gehen.
Zumal ja in dem Sack nicht mehr viel drin ist. Der Mangel muss, was heißt der Mangel, aber muss mit weniger Geld muss die neue Landesregierung zurechtkommen. Das ist natürlich auch Ironie der Geschichte, dass jetzt Linke, Sozialdemokraten und Grüne sparen müssen und trotzdem politische Ziele umsetzen. Da bist du ganz froh, dass du raus bist aus dem Geschäft und nie drin warst im parteipolitischen Geschäft?
Mitunter schon, ja. Mitunter schon. Also ich hätte auch nicht gewusst, wo ich da andocken soll. Ich habe dann irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ja, auf der Gewerkschaftsebene, da mache ich was, aber bei politischen Sachen habe ich mich rausgehalten, was ja auch wichtig war.
Wieso bei parteipolitischen Sachen
bist du ja immer noch. Ja, genau, aber bei parteipolitischen habe ich dann immer so eine gewisse Neutralität gewahrt, die mir dann auch von meiner Arbeit her seinerzeit als Pressesprecher geboten war. Also da kannst du nicht die einen verprellen und nur mit den einen arbeiten, dann musst du schon fair gegenüber allen sein.
Wobei natürlich die GEW auch eine klare Position hat für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen, also für die Sache. Und da ist schon ein klares Bekenntnis. Und wenn ich die Aussagen der GEW-Menschen gehört habe, dann sagen die dann, also ähnlich wie du das beschreibst, dass in Rot-Rot-Grün schon eine Chance liegt, aber man muss natürlich trotzdem das kritisch begleiten und sehen, was dann tatsächlich draus wird, ob die Bedingungen für Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen, für Schülerinnen und Schüler sich tatsächlich verbessern und da ein wachsames Auge drauf haben. Das heißt, Gewerkschaft hat auch die Aufgabe, Politik ein bisschen zu kritisch zu beäugen und dann auch mal am Ende zu warnen und zu mahnen.
Ja, und vor allem zu messen, ne, was gesagt wird und was kommt unten an. Also wenn man jetzt zum Beispiel in die Hochschulen geht, da sind also prekäre Beschäftigungsverhältnisse im akademischen Mittelbau sind gang und gäbe. Das heißt, da arbeiten Doktoranden, da arbeiten diplomierte Leute mit Zeitverträgen auf halben Stellen, projektbezogen, die also nicht wissen, wie sie das nächste Jahr überstehen, wenn das Projekt ausläuft, die also auch gar keine Familienplanung machen können, weil eben die ganze Finanzierung so unsicher ist und immer an Drittmittel gebunden ist etc. Also da muss ich was ändern, weil dieses ganze Sparen, gerade auch im Hochschulbereich, hat im Prinzip zu nichts geführt. Wenn ich sehe, dass ein Professor, ein hoch ausgebildeter Professor, ein Drittel seiner Arbeitszeit damit verbringen muss, um Drittmittel einzuwerben. Also
ein Drittel der Arbeitszeit?
Ja, mindestens. Also er muss also Projekte finden, er muss Projektausschreibungen machen, er muss sich für diese Projekte bewerben, muss dann dranbleiben, muss Leute finden, die Projekte auch umsetzen. Ja, und eigentlich ist seine Aufgabe Lehre und Forschung und nicht Geld einfahren. Dafür ist der Staat zuständig. Ja, ja, und da wird viel Kapazität vergeigt oder vergeudet, die eigentlich den Leuten, den jungen Leuten zugutekommen können. Und das ist klar, wenn dann die Hörsäle voll sind, weil der Professor gerade wieder auf der Tagung von irgendeiner Firma ist, weil er da Drittmittel kriegt, dann ist es halt so.
Ne? Von Abhängigkeiten ganz abgesehen, von wirtschaftlichen und Einflussnahmen auf die Forschung. Nun ist ja der neue Zustand der Ministerien, hast du sicher auch verfolgt. Ist das sinnvoll, da die Forschung da rauszunehmen aus dem Bereich und das irgendwie zu zerklüffen?
Also da wage ich mir jetzt kein Urteil. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ob das welche Synergien das bringt. Damit habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Manchmal ist es sinnvoll, aber das müssen die Experten dann entscheiden.
Das werden wir sicher weiter beobachten und der genaue Zustand ist ja auch nur noch hören sagen, wie es genau dann aussieht und wer sich um welches Thema kümmert. Das hängt ja auch mal an Personen. Das werden wir dann weiter verfolgen. Wir hören eine Musik von Jens Friebe, dein Programm, und dann reden wir über eine Sache, die Richard Schäfer auch noch macht. Nicht, dass er mehrere Sendungen betreut und unterwegs ist und seine Renten da, also seinen Ruhestand überhaupt nicht genießt oder vielleicht das gerade genießt, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er da ein Buch gemacht und da geht es um Geschichte, Tröpfel und Tropfine. Sieht aus wie ein Kinderbuch, vielleicht ist es ja auch eins. Nach einer Musik von Jens Friebe reden wir über Richard Schäfers Buch »Zwei Regentropfen plätschern durch die Geschichte von Erfurt«. Das Radio ist nicht kaputt, obwohl manchmal kaputtes Radio ja auch nicht schlecht sein muss. Das war die neue Platte von Jens Friebe. Dein Programm, das Stück »Nackte Angst, zieh dich an, wir gehen aus« heißt die aktuelle Platte. Wir reden weiter mit Richard Schäfer, der ja viel macht und jetzt hat er auch ein Buch gemacht. Richard, wie jetzt? Also das bist du noch unter die Autoren gegangen oder ist das eher so ein Mittelding? Bist du Herausgeber?
Ich bin unter die Autoren gegangen und hoffe, dass ich da nicht untergehe. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben aus einer, nicht einer Laune heraus. Ich habe ja ein gutes Jahr als Bundesfreiwilliger gearbeitet in der Bibliothek Und da kamen immer wieder Anfragen nach Lesungen zur Stadtgeschichte. Also, dass Schulklassen gekommen sind, wir wollen mal was zu Erfurt hören oder zur Krämerbrücke und so. Und ich habe dann gemerkt, wenn die Forderung direkt an mich kam, es gibt viel Sachliteratur, aber keine richtigen Kindergeschichten zu Erfurt.
Den Erfurt-Bezug haben. Nochmal, du hast also es gibt ja Bundesfreiwilligendienst, Zivildienstleistungen waren ja an Alter beschränkt und jetzt ist ja auch für Ältere, die aus dem Arbeitsleben raus sind, die freiwillig was tun wollen und in Strukturen arbeiten. Das hast du tatsächlich gemacht.
Ja, genau. Das habe ich also 1,5 Jahre gemacht und das war also sehr schön. Ich habe also eine Stelle in der Bibliothek gekriegt, habe dort im Archiv gearbeitet, habe in der Kinder- und Jugendbibliothek gearbeitet, habe am Drosselberg in der Schulbibliothek gearbeitet und bin da also viel mit Kindern zusammengekommen, habe mit denen Lesungen gemacht oder Hausaufgaben und da habe ich so ein bisschen vielleicht das Feeling gekriegt dafür, was Kinder vielleicht hören wollen.
Und auch den Bedarf, der Ausgangspunkt dazu gesagt, dass es gibt irgendwie kein richtiges Kindergeschichtsbuch, was mit Erfurt zu tun hat. Daraus ist dann aus der Idee konkret das Buch geworden, Tröpfel und Tropfine, zwei Regentropfen plätschern durch Erfurts Geschichte. Und da sehe ich ja Dom und Severi, die hinten brennen, meine Güte, das ist ja auch ganz schön anarchisch oder was. Also lässt man den Dom anbrennen, was sollen die Kinder denken?
Der Dom hat sehr oft gebrannt im Mittelalter und das waren also schlimme Zeiten teilweise und oftmals sind ja auch die Glocken da runtergefallen oder geschmolzen, weil die Hitze so groß war. Und
die Gloriosa deswegen, ist auch schon geschmolzen?
Nee. Die Gloriosa hat ja 5 Vorgänger, das ist ja die 6. mit dem Namen Gloriosa und alle ihre Vorgänger sind entweder bei Bränden zerschmolzen oder zerbrochen und runtergegangen.
Runtergedonnert, weil das ganze Dachstuhl gebrannt hat und dann ist die Riesenglocke da.
Ja. Und dann hat man, als man die 6. Gloriosa gegossen hatte und hochgezogen hatte, hat man unter ihrem hat man ein Gewölbe eingezogen, dass also Brände von unten nicht mehr an die Glocke herankommen können, sodass sie also geschützt ist.
Deswegen ist auch die älteste Glocke in dieser Größenordnung?
Die weltweit freischwingende Glocke die ist natürlich erhaltenswert. Und also auch über sie habe ich in dem Buch eine kleine Geschichte geschrieben und die Regentropfen, die habe ich mir ausgedacht, weil Regentropfen, die kennt jeder, die kommen überall hin. Die regnen runter, verdunsten wieder und kommen wieder runter.
Der Kreislauf,
der ewige Kreislauf. Und ich habe mir also überlegt, wie oft kommt so ein Regentropfen denn nach Erfurt oder wie oft nach Weimar oder sind das immer dieselben oder kommen die nach ein paar tausend Jahren wieder? Was passiert mit denen, die im Gletscher liegen? Und die zwei, also Tröpfe und Tropfine, sind irgendwann mal energetisch so aufgeladen worden, dass sie sich für Geschichte interessieren und sie plätschern also mal über den Dom, die Krämerbrücke. Aber ich habe mir in dem Buch auch vorgenommen, mal so die unbekannteren Seiten der Erfurter Geschichte herauszusuchen.
Lass doch mal hören. Kannst du uns ein Kapitel, wir haben jetzt bloß noch ein paar Minuten Zeit, aber kannst du uns was anlesen? Wir machen das dann nochmal intensiver, aber so zum Lust machen. Fände ich es ganz schön, wenn du uns eine kleine Kostprobe geben würdest. Wäre das möglich?
Ja, ich kann vielleicht mal Kaufleute und nasse Füße.
Ja, sehr schön. Das passt.
Krämerbrücke. Ne?
Wunderbar.
Und da geht's so. Vorgestern erst bin ich, also der Erzähler ist immer der Tröpfel und der erzählt, also vorgestern erst bin ich mit meiner Tropfine wieder mal in der Gera in Erfurt gelandet. War das aufregend. Wir waren früher schon oft hier, aber was sich hier geändert hat, Wahnsinn. Gleich hinter der Schlösserbrücke standen Blumenschiffe im Fluss mit Hein Blöd und Käpt'n Blaubär. Das Wasser war glasklar, man konnte bis auf den Grund sehen. Meine Freundin Tropfine meinte, das sei auch nicht schwer, denn das Wasser ist hier höchstens knietief. Aber trotzdem, wenn ich an die Brühe von früher denke, da kippten die Menschen alles, was sie nicht mehr brauchen, ihren ganzen Unrat in die Gera. So lange, bis die Müller eine Flussfege ansetzten und den ganzen Müll wieder rausholten, weil sie sonst die Mühlräder nicht mehr treten. Aber heute alle Achtung. So, und die beiden kommen also auf die Brücke.
Auf die Krämerbrücke?
Auf die Krämerbrücke, aber erst eine Woche später. Den Blick auf die Krämerbrücke konnten wir erst eine Woche später wagen. Vorher plätscherten wir bis Gebesee, ehe uns die Sonne wieder in die Wolken holte. Doch dann haben wir uns alle die Krämerbrücke von oben angesehen. Plitsch und Platsch, Regno, Rollo, Tripp und Trapp und alle, die in der Reisewolke waren. Plitsch und Platsch versuchten, dem fetten, wasserscheuen Brückenkater Franz eins auszuwischen. Sie landeten frech als dicke Tropfen mitten auf der großen Katernase. »Hey, was fällt euch ein, mich so zu erschrecken?« fauchte er los. Und dann musste er heftig niesen, kann ich euch sagen, und ist schnell verschwunden. Fine landete auf einem goldenen Helm, unter dem es ganz toll nach Schokolade duftete. Sie sah ein Geschäft mit Holzspielzeug, eine Keramikwerkstatt und eine Dichterwerkstatt, in der man Gedichte kaufen konnte. Ich blieb auf einem Teller vor einer Töpferei liegen. Daneben war eine Puppenwerkstatt zu sehen, gegenüber ein Bücherladen und nebenan eine kleine Gaststätte. »So etwas habe ich noch nie gesehen«, bemerkte der neugierige Plitsch. »Weißt du noch, warum die Krämerbrücke Krämerbrücke heißt?« wollte ich von Tropfine wissen. Sie hat ein besseres Gedächtnis als ich. Und wer das hören will oder lesen will, der kann das Buch also...
Oh, jetzt habe ich mich gerade so reingehört, jetzt hörst du schon auf, du bist ja gemein.
Willst du jetzt wissen, warum die Krämerbrücke Krämerbrücke heißt?
Ja, nur mal kurz noch.
Ja, ich erinnere mich. Früher fuhren die großen Pferdewagen der Kaufleute durch eine Furt neben der Brücke durch das Wasser. Die Pferdeknechte führten die Pferde und bekamen selbst nasse Füße. Die reichen Kaufleute aber gingen gemütlich über die Brücke, um bei den Krämern kostbare Ringe, Edelsteine oder Ketten zu kaufen. Ja, auch Taschen und Gürtel aus feinstem Leder und wertvolle Stoffe. Darum heißt die Brücke Krämerbrücke.
Richard, Mensch, jetzt das ist ja mal gemein, jetzt aufzuhören. Naja, das ist ja vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ist das jetzt ein Buch für 10- bis 12-Jährige, 8 bis, was ist das für ein Altersspektrum, wo du es gedacht hast?
Also gedacht so ab 10 Jahre, Klasse 3 bis 4. Ich habe jetzt auch schon einige Lesungen gemacht in Schulen. Mhm. Also ich glaube, Klasse 3 bis 4, die haben den Wasserkreislauf schon behandelt und kommen also mit den geschichtlichen Themen ganz gut klar. Und weil es auch einige lustige Sachen da drin gibt, aber auch einige spannende Sachen. Es gibt also auch einen Mordfall, der aufzuklären ist.
Wie Mordfall?
Und hier auf dem Peters von den Soldaten, die da auch ab und zu mal runtergezogen sind und da ihr Unwesen getrieben haben. Und es gibt die Geschichte von der Bliede, von der Steinschleuder, wo die beiden mitfliegen auf einem
Bliedenstein. Was für eine Steinschleuder? Heißt Bliede?
Bliede, ja. Die gibt es in der Glockengasse hier in Erfurt, im Andreasviertel, gibt es den sogenannten Bliedenhof. Dort lagerte die Stadt ihre Steinschleudern auseinandergenommen, die sie dann mobil irgendwie einsetzen konnte.
Gegen wen, wenn jetzt die Stadt belagert wurde?
Also es ist zum Beispiel nachgewiesen, König Rudolf von Habsburg hat 1289 hier einen Reichstag gehalten und hat sich also mit den Erfurtern, Mühlhäusern und Nordhäusern zusammengetan, um gegen die Raubritter vorzugehen. Und es ist also belegt, dass die Erfurter ihre Blieden im strengen Winter auf einen Schlitten gepackt haben, bis vor Ilmenau gezogen sind.
So weit, ja.
Und dort haben sie ihre Blieden aufgebaut und vor der Wasserburg dort, die Ritter haben natürlich gejohlt, als sie da kamen und haben ihre Hölzchen da zusammengesteckt, aber der Bliedenmeister Weidenstengel hat die Bliede so eingerichtet, dass beim ersten Schuss fiel das Dach der Burg ein. Haben sie nicht mehr gelacht und die nächsten Schüsse haben sie dann Feuertöpfe, also Pechkugeln angebrannt und da reingeschossen und haben die Bude ausgeräuchert und haben also alle mitgenommen. Also das ist eine kleine Geschichte von den Steinschleudern, die so sonst keine Rolle spielt. Aber das waren wichtige Wurfmaschinen.
Wann war das? Und welche?
1289.
1289, ja. Meine Güte. Hast du jetzt, bist du auf neue Dinge gestoßen? Wie hast du da recherchiert? Gehst du da ins Stadtarchiv? Oder
ja, ich habe also ganz viel im Stadtarchiv, aber auch in der Bibliothek recherchiert und bin da auch auf verschiedene Sachen gestoßen, die da eigentlich jahrelang oder jahrhundertelang herumliegen, zum Beispiel in der Bibliothek in der Marktstraße, hinten der eine Teil des Hauses. Es gehört zu den ältesten Profanbauten in der Stadt Erfurt, ist fast so alt wie der Dom.
Was heißt Profanbau?
Also für Bürgerbauten, also keine kirchlichen Bauten, sondern für Bürger und für kommunale Nutzung. Und da gibt es also noch Reste davon und ist zum ältesten Haus und da steht aber nichts, steht kein Schild dran und nichts, aber aber man weiß, dass da hinten der älteste Teil ist, ist auch archäologisch belegt. Und auf solche Dinge wollte ich einfach mal aufmerksam machen, auch die Kinder. Und ich habe also auch schon Familien gehört, die mir gesagt haben, dass sie das Buch gut finden und die auch versucht haben, anhand des Buches durch die Stadt zu gehen und die einzelnen Stationen einmal aufzusuchen.
Also möglicherweise auch eine neue Erkenntnis für Erwachsene, die glauben, alles schon irgendwie mal gehört zu haben. Und das, also es ist nicht nur ein Kinderbuch eigentlich.
Also es ist auch für Erwachsene, denke ich mal, interessant, denn wer weiß schon, dass die große Brunnenschale, die auf dem Petersberg im Kloster gestanden hat, dass sie heute im Angermuseum steht. Ne?
Ach so, die kann man in der angucken. Peterskirche oder wo jetzt Forum Konkrete Kunst ist, oder?
Daneben, ja. Also das ganze Areal, die Peterskirche ist ja nur noch ein Komplex des großen Klosters, auch die Defensionskaserne. Der ganze Komplex war ja mit Ackerhöfen und Wirtschaftsgebäuden des Klosters bedeckt. Also das ist ja dann erst durch militärische Nutzung nach und nach abgebaut worden. Also
erst war es Kloster und dann ist es erst dann die militärische Nutzung. Ah, und die Schale steht im Angermuseum.
Ja, die steht im Angermuseum. Ja, und so gibt es verschiedene andere Dinge, die also in den Geschichten noch aufgearbeitet werden. Auch das Soldatenleben wird ja in der Garnison wird ja nicht so oft dargestellt, wie hart das gewesen ist und wer da, was sie alles tun mussten und wie oft die geflohen sind, um wieder nach Hause zu kommen, was alles nicht so ganz einfach war.
Das heißt, du hast auch Dinge neu erfahren für dich, du hast in den Archiven lange gestöbert, recherchiert für dieses Buch, um auch nicht nur die altbekannten Dinge zu erzählen, sondern auch neue Geschichten.
Richtig, also man kommt natürlich an den altbekannten Sachen nicht vorbei, also am Dom kommt man nicht vorbei und auch an der Krämerbrücke, aber es gibt, Geschichte hat sich auch drumherum herum abgespielt und sie ist es wert, auch mal dargestellt zu werden.
Wie ist es mit der neueren Geschichte? Also wenn man das, was vor 20 Jahren oder 25 Jahren passiert, das ist ja auch schon wieder Geschichte. Spielt das eine Rolle oder eher nur so
in
Mittelalter?
In dem Buch noch nicht.
Ja. Also heißt, es könnte möglicherweise ein zweites geben, dass dann die revolutionären Regentropfen das sich anschauen, was vor 25 Jahren passiert ist. Richard Schäfer hat ein Buch gemacht, Tröpfel und Tropfine, zwei Regentropfen plätschern durch Erfurts Geschichte. Ein Geschichtsbuch für Kinder mit Illustrationen und Geschichten. Dann werden wir sicher noch mehr davon hören. Wann gibt es wieder mal eine Lesung?
Ich lese am Mittwoch hier in Erfurt in der Heinrich-Mann-Straße bei der GEW und habe noch zwei Lesungen in Schulen hier in Erfurt.
Danke dir, Richard. Dir noch einen schönen Tag. Danke fürs Kommen.
Danke.
Tschüss.